Ich lese aus Matthäus 6 die Verse 5 bis 8. Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte reden. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Amen.
Es ist ja nicht so, dass ihr nicht schon die ein oder andere Predigt zum Thema Gebet gehört hättet. Heute also nochmal, zum gefühlt 1001. Mal. Brauchen wir das? Gute Frage. Wie war das denn gerade in der Gebetszeit, 5 Minuten Stille? Wie ist es dir da ergangen? Hast du so ein richtiges, strammes Kopfkino gehabt? Bist du in Ruhe vor Gott gekommen? Waren die Gedanken auf Spaziergang unterwegs? Oder hast du gedacht, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Oder warst du einfach im Gespräch mit Jesus? Viele von euch kennen ja diese Bibelstelle aus Psalm 50, 15. Die kennt man so als die Telefonnummer Gottes. Da heißt es nämlich, bist du in Not, so ruf mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Woher nehmen wir denn die Gewissheit und die Zuversicht, dass unser Gebet irgendwas bewirkt? Ich bin überzeugt, wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem Gebet. Und wenn wir ehrlich sind, waren da, ich sag's mal ganz pauschal, positive Erfahrungen und auch vielleicht ein paar negative. Wie sieht's denn aus? Womit kann man denn das Gebet vergleichen? Vielleicht ist das Gebet ja so was Ähnliches wie so eine Silvesterrakete, die dann in den Himmel steigt und für ein paar Sekunden eine wunderbare Pracht entfaltet und macht bumm und alles ist wieder dunkel. Oder ist das Gebet wie ein Brief, den man abschickt und dann wartet man auf Antwort? Oder ist das Beten eher wie Telefonieren? Man spricht etwas aus und die Antwort kommt sofort vom anderen Ende der Leitung. Oder ist das Gebet eher wie so eine Art Flaschenpost? Man steckt die Nachricht in eine Flasche, die man dann ins Meer wirft und dabei weiß man nie, wo die Flasche hinschwimmt, ob die überhaupt jemals jemand findet. Und selbst wenn die jemand findet, antwortet der überhaupt. Und dann gibt es noch Menschen, für die ist das Beten so, wie man, als wenn man eine Münze in so ein Getränkeautomat reinschmeißt, Münze reinschmeißen, Taste wählen, Wunschgetränk rausnehmen, fertig, super. Ist es das? Wie sieht das aus bei uns? Habt ihr euch in einem dieser Beispiele so wiedergefunden? Und mit welcher Hoffnung oder Erwartung betest du eigentlich? Wie denkt denn Gott darüber, wenn wir zu ihm beten? Also was sagt uns das Neue Testament dazu? Natürlich ganz viel, ich weiß. Dabei werden wir eine Überraschung erleben. Es geht nicht nur darum, dass wir beim Gebet ehrlich bei der Sache sind und eben nicht so gedankenlos daherplappern. Dass wir uns also auf das Gebet vorbereiten, dass wir genau wissen, was wir sagen wollen. Sondern erstaunlicherweise, die Sache geht auch andersrum. Jesus bereitet auch uns aufs Gebet vor. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Mir ist eine interessante Bibelstelle begegnet im Hebräerbrief, Kapitel 10. Die beschreibt das. Ist anspruchsvolles Bibelwort. Da steht Hebräer 10 ab Vers 19. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wow, ich gebe zu, ein anspruchsvoller Text. Denn darin beschreibt der Schreiber des Hebräerbriefs bildlich die Thematik dieser alttestamentlichen Opferpraxis im Tempel. Diese Tieropfer im Alten Testament waren wichtig, weil sie ein sichtbares und spürbares Zeichen der Buße, der Reue und der Umkehr des Beters waren. Das Opfer zu bringen war also so eine Art Ausrufezeichen hinter dem Gebet. Schau Gott, ich meine es wirklich ernst, ich bringe dir ein Opfer. Gott, ich meine es wirklich ernst. Und indem man das Opfertier geopfert hat, hat man sich die Buße tatsächlich etwas kosten lassen, denn das Tier hat ja was gekostet. Man hat etwas Wertvolles geopfert. Und das Opfertier hat es tatsächlich das Leben gekostet. So wurde deutlich gemacht, ja, es geht um eine ernste Sache, Schuld kostet Leben. Und wie ist das heute, wenn wir beten? Wenn wir beten, dann wenden wir uns mit unserem Anliegen ganz direkt an den heiligen und lebendigen Gott, der über Himmel und Erde herrscht. Ja, allein der Gedanke ist schon grandios. Heute kann man das vielleicht vergleichen mit einer Audienz beim Bundeskanzler. Habt ihr schon mal eine gehabt? Ich nicht. Ich habe es auch gar nicht erst probiert. Die bekommt man nämlich normalerweise nicht so ohne weiteres. Weil man es vermutlich gar nicht schafft, bis in die Nähe des Bundeskanzlers überhaupt hinzugelangen. Zu viele Bodyguards, zu viele Vorzimmerdamen. Vermutlich kommt man sowieso nur bis zum dritten Pressezimmer irgendwo im Vorraum. Dann ist Schluss. Wenn wir zu Gott kommen und wollen mit ihm reden, dann sieht das ganz anders aus. Jesus war es, der dafür gesorgt hat, dass wir alle Zeit direkten Zugang zum Vater im Himmel haben. Das ist so ähnlich, als wenn ich an allen Vorzimmerdamen vorbeirauschen würde und ungehindert bis zum Bundeskanzler durchgehen kann. Das ist der Unterschied. Wir haben ungehinderten Zugang zum Herrn. Wie steht es auch hier im Text? Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Die Formulierung durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Das nämlich nicht räumlich zu verstehen, so als müsste man da tatsächlich durch eine Blutlache durchlaufen. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern dieses durch das Blut Jesu hat eine finale Bedeutung. Das heißt, wegen des Bluts Jesu haben wir Zugang. Also, durch das Blut Jesu, aufgrund des Blutes Jesu, also aufgrund dessen, dass Jesus sein Leben investiert hat, sein Blut vergossen hat am Kreuz von Golgatha, deshalb hat er ein immerwährendes Opfer eingesetzt und deshalb haben wir ungehinderten Zugang zu Gott. Ja, wie war das nochmal? Unser Text aus dem Hebräerbrief vergleicht das nämlich mit diesem besonderen Tieropfer, das einzig der hohe Priester im Alten Testament darbringen durfte. Einmal im Jahr am Versöhnungstag an Yom Kippur, da durfte er das Opfer darbringen, dann durfte er hinter den Vorhang gehen ins Allerheiligste und da beten für sich und für das Volk Israel. Wir haben es heute leichter. Durch Jesus können wir ungehindert und direkt zu Gott kommen. Wir haben sozusagen an jedem Tag des Jahres ungehinderten Zugang zur direkten Gegenwart Gottes. Diese direkte Gegenwart Gottes gab es im Alten Testament nur im Tempel, nur im Allerheiligsten. Da war der Punkt. an Yom Kippur. Immerhin, wenn du betest, gehst du in die Gegenwart Gottes, oder? Und so hat Jesus uns den direkten Weg des Gebets zu Gott freigemacht. Das ist der Grund dafür, warum wir im Namen Jesu beten. Denn Jesus hat für uns den Weg zum himmlischen Vater freigemacht. Als er unsere Schuld auf sich nahm, wenn wir also im Namen Jesu zu unserem himmlischen Vater kommen, dann werden wir von ihm empfangen und gehört sofort. Das ist viel mehr als wie beim Empfangen beim Bundeskanzler. Wie war das nochmal, wenn ich mich da anmelden würde als Georg Schilling, würde sagen, ja schön, klappt gerade nicht, passt nicht, ich komme nicht weit. Ja? Da würde ich ziemlich sicher abgewimmelt. Wenn ich aber der Premierminister von irgendeinem Land wäre, würde sich Herr Scholz höflich bemühen, mit mir einen Termin zustande zu kriegen, bin ich überzeugt. Warum? Nicht, weil ich der Georg Schilling bin, sondern weil ich im Namen eines bestimmten Landes komme. Ich bin ein Repräsentant. Dann komme ich im Namen dieses Landes und das ist der entscheidende Punkt. Dann gibt es die Visite beim Bundespräsidenten, beim Bundeskanzler. So ist es auch in unserem Glaubensleben. Im Namen Jesu haben wir stets ungehinderten Zugang zum himmlischen Vater. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Deshalb bereiten wir uns auch im Gebet vor. Hier Vers 22. Lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten. Das Herz durch Besprengung gewaschen vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ist auch wieder so eine Metapher. Hier geht es um unsere Glaubensgrundeinstellung. Warum betest du eigentlich? Um Hilfe etwa. Möchtest du von Gott am liebsten so eine schnelle Hilfe? So im Sinne von einer Kopfschmerztablette, Tablette rein, 5 Minuten später sind die Schmerzen weg? Oder bist du auch sozusagen bereit zu einer weitergehenden Behandlung? Ihr wisst ja, es gibt Sachen, da ist es mit einer Schmerztablette nicht getan. Da muss eine genaue Diagnose her, da gibt es eine längere Therapie. Das geht dann nicht so einfach. Bist du auch dazu bereit, zu einer längeren Therapie? Auch das gehört ja zu einem wahrhaftigen Herzen im völligen Glauben. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht nur frei von falschen Motiven, sondern dem wahrhaftigen Herzen ist es auch ein Anliegen, den Willen Gottes zu tun. Selbst wenn man sich dafür vielleicht einen Ruck geben muss. Kann ja manchmal sein. Und dazu gehört es auch, sich im Glauben den Verheißungen Gottes anzuschließen und sagen, ja, Herr, du hast das zugesagt, daran halte ich fest, darauf vertraue ich jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns das erstmal ein bisschen abschreckt, wenn hier im Hebräerbrief Kapitel 10 die Rede ist von einem vollkommenen Glauben. Oder von der Fülle des Glaubens. Da denkt manch einer, so einen vollkommenen Glauben habe ich doch gar nicht. Hier geht es auch gar nicht so sehr um einen hundertprozentigen, so einen idealisierten Glauben. Sondern es geht darum, dass wir unseren Glauben einsetzen. Zu 100%, alles was du hast. So nach dem Motto, schau her, hier bin ich, so bin ich heute dabei. Und das bringe ich zu dir, mit den Möglichkeiten komme ich. Setz die ganze Fülle deines Glaubens ein, den du im Moment hast. Darum geht's. Dazu gehört natürlich auch, was da in Vers 22 steht, gereinigt vom schlechten Gewissen. Ja, ist auch wichtig. Das gebietet allein schon die Wahrhaftigkeit. Hast du alles in Ordnung gebracht? Bereinigt, was zu bereinigen ist. Das solltest du tun. Das hält den Weg frei. Und schließlich sollen wir, wie steht es hier, das Herz durch Besprengung gereinigt haben vom schlechten Gewissen. Ja, das ist dann die Folge, dann ist das Herz rein. Mit großem, gutem Gewissen kann ich zu Gott kommen und sagen, Vater im Himmel, so und so geht es mir heute und ich habe die und die Anliegen, erbarm dich meiner. So dürfen wir beten. Ganz ähnlich, wie das im Epheserbrief beschrieben wird, Christus hat sie, die Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Also, reingemacht von allen Schulden, von allen Sünden, dürfen wir unbefangen vor das Angesicht Gottes treten, in der Gewissheit, er hört gerne auf unsere Anliegen. Wenn das da steht, gereinigt durch das Wasserbad im Wort, das heißt nichts anderes, als dass das Wort Gottes reichlich in unserem Leben vorhanden sein soll. Dass es seine Kraft entfalten soll. Und dazu kann man sich auch getrost nochmal in altbekannte Sachen vertiefen. Zum Beispiel das Lukas-Evangelium lesen, was wir demnächst anfangen wollen gemeinsam. Nochmal so back to the roots. Was hat der Herr nochmal gesagt zu uns? Das Wort Gottes wohne reichlich unter uns. Und wenn wir uns im Gebet von Gottes Wort leiten lassen, fügen sich unsere Gebetsanliegen ganz natürlich in den Willen Gottes ein. Es wird unser Anliegen, den Willen Gottes zu tun. Das beten wir doch immer im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Natürlich beten wir dabei auch weiterhin für unsere eigenen und persönlichen Anliegen, ja. Das tun wir weiterhin. Aber alles bleibt eingebettet in den Willen Gottes. Dieser Vers 23 fasst das alles schön zusammen. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu, der sie verheißen hat. Ich weiß, manchmal fällt es uns nicht so leicht, an der einen oder anderen Verheißung Gottes wirklich festzuhalten. Kenne ich auch aus meinem Leben. Mein Glaube ist nicht immer so super stark. Und da muss ich mir manchmal einen Ruck geben und sagen, Moment mal, Wort Gottes sagt aber doch, Doppelpunkt. Und darauf vertraue ich. Also bitte. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Das Gute daran ist, die Treue Jesu zu dir bleibt bestehen. Egal wie treu oder wie untreu du auch sein magst. Weder hohes noch tiefes, nichts, wirklich gar nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Vor allem aber kannst du die Gewissheit haben, Gott bringt mich durch. Zum Schluss nochmal Matthäus 7. Da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein gebe? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, er ihm eine Schlange gebe. Wenn nun schon ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Von dieser tiefen Zuversicht und dem Glauben bin ich gepackt, dass Gott mir gute Dinge geben mag, die segensreich sind für mein Leben. Und bei all dem darf ich getrost auch meine Bitten, Sorgen, Träume, Wünsche, Anliegen, alles vor ihn bringen. Amen.